Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Los geht's, ohne Vorspann.
So, und schon sitzt man hier, wo sonst Patienten behandelt werden. Es ist eine große Freude. Für mich erstmal, weil ich was dazulernen kann, hoffentlich. Ich bin Lars Göllnitz und habe die große Ehre, so als Laie hier zwischen zwei Mediziner zu sitzen, die bestenfalls auch noch wissen, wovon sie reden. Zu meiner Rechten wäre das.
Ja, Dennis Rottländer. Ich bin Kardiologe und leitender Arzt für alle Herzklappenfehler und Herzklappenerkrankungen am Krankenhaus Porz hier am Rhein in Köln. Bin jetzt bestimmt schon seit 2007 in der Kardiologie, also schon ziemlich lange Zeit, habe einiges gesehen, habe auch noch einen Schwerpunkt auf der Diabetologie und habe mich sehr gefreut, als mein Kollege mich angesprochen hat, wollen wir nicht zusammen einen Podcast machen, und wir uns gefunden haben, war direkt klar, das ist eine gute Kombi. Und ich gebe mal weiter an meinen guten Freund und Kollegen.
Der Hanno heißt ja. Und das genau. Trio komplettiert heute.
Genau, danke schön. Ja, mein Name ist Hanno Wied. Ich bin auch in Porz beschäftigt im MVZ, vor allen Dingen, aber auch in der Klinik. Bin auch Kardiologe, genauso wie Dennis, aber noch nicht so lange. Habe auch nur eine Zusatzbezeichnung zum Implantologen, also nicht Zahnimplantologe, wenn man googelt.
Wobei hier war früher mal ein Zahnarzt drin tatsächlich, im MVZ weiß ich noch tatsächlich.
Sondern für Herzschrittmacher und Defibrillatortherapie, die kann ich dann im Krankenhaus Köln-Porz auch noch implantieren. Und ja, ich habe jetzt hier, bin im letzten halben Jahr in die Praxis gewechselt, habe also einen kleinen Perspektivwechsel hinter mir. Und da ist auch die Idee für diesen Podcast entstanden, weil wir jetzt hier viel mehr auch mit Patienten, die vordergründig gesund sind, zu tun haben, wo wir rausfinden müssen, sind die überhaupt krank oder nicht. Und da dachte ich mir, da ja auch da viele Fragen bestehen, machen wir doch mal so eine Sendung.
Und wir wollen Ihnen verständlich transportieren, warum wir als Ärzte manche Therapien so wählen, wie sie sind. Warum vielleicht auch andere das anders sehen.
Und schon komme ich wieder in die Rolle, nämlich wenn ihr zu viele Fachausdrücke benutzt, die erstmal nur ihr kennt, dann würde ich natürlich jederzeit einhaken. Also das Ganze heißt ja mit Herz-Podcast, seid mir nicht böse dann, wenn ich das mache natürlich.
Du musst bezahlen, teuer, das war's.
ich schlag von aus, genau. Ja, aber es heißt ja in der Tagline Medizin, Menschliches und Mehrwert. Deswegen versuchen wir alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und übrigens, heute ein besonderer Tag, wir sind ja auch in den sozialen Medien, Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn, könnte man uns folgen, tun ja auch manche schon.
Ich hoffe mehr und mehr jetzt.
Auf jeden Fall, heute der Tag, an dem uns 100 folgen bei Instagram. Ja, 100 Follower, das Deutsche Herzzentrum München. Ja. Grüße dahin.
Und das wird in Verhältnis irgendwann in Vergessenheit geraten, wenn unser Podcast öfter gehört wird, weil wir einiges erklären werden, was man da nicht erklärt bekommt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So wie das, was wir heute machen. Also ihr verratet mir ja nie so ganz, worum es geht, aber Cholesterin ist, glaube ich, ein Stichwort. Und ihr habt Fernsehen geguckt.
Ja, also wir haben uns am schönen Abend getroffen, der Hanno kann vielleicht mal erzählen, und haben uns einen unfassbaren Film angeguckt.
Also der lief auch unglaublicherweise bei Arte. Man vertraut Arte, seriöser Sender, ne, ist ja der Kultursender schlechthin. Und da ging es um Cholesterin und die sogenannte Cholesterinlüge. Da wurde also lang und breit erklärt, warum das Cholesterin eigentlich gar nicht so böse ist und man eigentlich gar nicht sich Gedanken machen braucht, was man isst, wie man isst, wie hoch der Cholesterinspiegel ist.
Ja, und man muss ja sagen, wir haben einen gemeinsamen Freund, den wir jahrelang Fußball gespielt haben, mit hohem Cholesterin, mit sehr, sehr, sehr hohem Cholesterin, und der auch lange Zeit die Tabletten einfach nicht genommen hat, aus Angst, schlecht behandelt zu werden, und auch aufgrund, wie wir behaupten, von Fehlinformationen, die da so kursieren, sei es in Büchern oder im Internet oder auch in Form eines Films, die einen großen Einfluss auf die Bevölkerung haben und zu Schaden führen können. Und unser Auftrag heute ist ja, das zu entkräften und darzustellen, wie es wirklich ist.
Ja, vielleicht wollten wir gerade, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich muss dich unterbrechen, weil da schon der Laie wieder fragt, wir müssen erstmal sagen, was ist überhaupt Cholesterin und wie misst man das?
Genau. Ja, also Cholesterin ist im Prinzip ja in all unseren Zellen, in den Zellmembranen. Das ist ein natürlicher Stoff, der auch gut ist und der gehört auch in den Körper, und zwar in großer Menge. Das ist aber ein Fett, ganz einfach mal gesagt. Und wo er aber nicht so hingehört, ist ins Blut. Denn da kann er in hoher Dosierung im Prinzip zu Entzündungsreaktionen führen und darüber zu Verengungen der Gefäße. Und die Folgen sind uns alle bewusst, sind Schlaganfall, sind Herzinfarkt, sind aber auch Verstopfungen der Beingefäße. Und das kann bis zum Tode führen und schlimme Konsequenzen haben. Okay. Und wir unterscheiden ja alle auch so ganz gerne das gute vom schlechten Cholesterin. Das hat ja jeder schon mal gehört, das glaube ich nochmal wichtig zu erzählen. Das gute Cholesterin, das HDL, ist im Prinzip das, was das Cholesterin zur Leber transportiert, wo es abgebaut wird. Deswegen ist es so gut, es wird aus dem Blut bereinigt. Währenddessen das LDL ist ja im Prinzip ein Protein, was das Cholesterin transportiert, aber was im Blut in zu hoher Konzentration Schaden anrichtet. Und es gibt die berühmten Spruch aus Amerika, the lower the better. Mhm. Eigentlich ist gängige Meinung, dieses Cholesterin so gering wie möglich zu halten.
Und der Film sagt genau, dass es völlig wurscht ist,
wie hoch der Wert ist. Der Film sagt, dass es völlig wurscht ist, wie hoch der Wert ist. Einer der Kardiologen, der war sogar Mitglied in der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, also unser höchstes Gremium, was wir hier in unserem Raum quasi haben, der sagt, ihn interessieren seine Cholesterinwerte nicht. Und er hat das auch noch nie nachprüfen lassen, ist egal. Ne? Und man hat auch das tatsächlich mal untersucht. Mhm. Wenn negativ über Cholesterin im Fernsehen berichtet wird, wird auch die Akzeptanz gegenüber einer Therapie gegen das Cholesterin in der Bevölkerung auch geringer. Okay. Und im Gegenteil, wenn positiv über die Cholesterintherapie berichtet wird, wird die Akzeptanz gegenüber der Therapie höher. Und auch da wollen wir ein bisschen dazu beitragen, weil wir als Wissenschaftler und Mediziner sind nicht nur der festen Überzeugung, sondern wir wissen, dass hohe Cholesterinspiegel zu den Krankheiten, die du vorhin aufgeführt hast, Dennis, führt. Das wurde in großen und breiten Studien dargelegt. Es gibt eine Analyse, eine Meta-Analyse, das ist eine quasi eine Analyse von vielen Studien zu einem Thema, das ähnlich aufgebaut ist, durchgeführt, bei denen 200 Studien mit einbegriffen waren. Was viel ist. Und über 200.000 Patienten über ein Jahrzehnt in einem Zeitraum analysiert wurde. Und die kommen zu einem ganz klaren Schluss. Erhöhte LDL-Werte, das böse Cholesterin, führt zu diesen Erkrankungen. Und in anderen Studien wurde dann auch bewiesen, dass die Senkung dieses Spiegels zu längerem Überleben und längerem beschwerdefreiem Leben, also sprich Freiheit von Herzinfarkt, Schlaganfall und Verengung der Beinarterien führt.
Ganz witzig ist ja, dass Neugeborene ganz niedrige Spiegel haben von LDL und auch einige Tiere. Und diese Tiere kriegen auch keinen Herzinfarkt.
Da gibt's das ist sowieso eine Frage. Warum gibt es keine Herzinfarkte in der Tierwelt?
Oder gibt's? Gibt es? Gibt es, okay. In der Tat. Aber interessanterweise nicht so viel wie bei uns. Und das führen wir am Ende auf unseren Lebensstil auch ein bisschen zurück. Also ich glaube, das, was wir heute an Risiko tragen, hat mit unserem sehr luxuriösen Leben zu tun und was ja sehr schön ist und was wir alle auch genießen. Aber wir wollen ja später auch mal ein paar Sachen erwähnen, wie man auch gut leben kann und gesund leben kann. Ja. Und dann braucht man vielleicht auch gar keine Medikamente nehmen. Und das ist ja auch ein Ansatz der Prävention, dass wir alle eigentlich wollen, dass wir die Medikamente natürlich gar nicht so weit kommen, dass wir die einnehmen müssen. Ja. Und ich habe noch eine kleine Geschichte zu dem, was du eben gesagt hast, Hanno. Ich war mal in Amerika als Student und habe da einen Vortrag gehört von Eugene Braunwald. Das ist sowas wie der Cristiano Ronaldo der Kardiologie.
Okay. Und, steht auch immer im OP so wie Cristiano
Ronaldo? Nein, er feiert nicht so, aber es war so, dass sich Leute Autogramme geholt haben. Das ist eigentlich absurd, dass sich jemand bei einem Kardiologen ein Autogramm holt, aber ich habe das mal erlebt. Ich habe mir keins geholt. Also,
schade, das hätten wir verlosen können.
Eigentlich hätten wir heute verlosen können und wahrscheinlich Millionen für bekommen. Und er ist, glaube ich, jetzt auch weit über 90, nimmt sein Leben lang schon fettsenkende Medikamente und hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, sein LDL runterzubringen und er ist der lebende Beweis dafür, eventuell in dieser kleinen Stichprobe, dass man mit einem niedrigen LDL vielleicht doch ganz gut fährt. Ich finde es eine witzige Geschichte einfach
und
sehr sympathischer Mann.
Was würde Helmut Schmidt dazu sagen?
Ja,
stimmt. Der wird sich lachen und sich eine Kippe anzünden.
Möglicherweise.
Oder zwei, man weiß es nicht.
Aber ich glaube immer noch, dass der, wenn die Kamera aus war, sehr gesund gelebt hat, wahrscheinlich Helmut Schmidt. Der hat nur so getan vor der Kamera.
Ja, oder er war gar kein Raucher. Man weiß es nicht so genau, aber das wäre wieder eine Behauptung, die wollen wir ja entkräften.
Nein, wir packen das alles in die Infobox übrigens, die Infos, die ihr zusammentragt.
Ne? Genau, das finden wir in den finden Sie dann oder ihr in den Shownotes, woher wir unsere Informationen beziehen. Ja, das quasi, du hattest ja jetzt die Tiere und die Neugeborenen angesprochen. Auf der anderen Seite dieses Spektrums stehen ja die Patientinnen, die an einer vererblichen Form der erhöhten Cholesterinspiegel leiden. Mhm. Das ist auch eine der häufigsten genetisch vererbbaren Erkrankungen hier in Deutschland, die familiäre Hypercholesterinämie, ne, davon spreche ich. Mhm. Und da gibt es zwei Formen von, einmal die heterozygote Form und die homozygote Form. Heterozygot bedeutet, dass, wir sind ja diploide Organismen, das heißt, wir haben unsere genetischen Informationen immer in doppelter Ausführung.
Also hat man die in doppelter Ausführung aus Sicherheitsgründen, falls einer wegkriegt, oder?
Ja, das hat sich im Laufe der Evolution so entwickelt, okay. Sozusagen. So, ne, und die homozygote Form bedeutet, von jedem Gen gibt es dann zwei Varianten, mhm. und diese zwei Varianten sind gleich. Oder die zwei Varianten sind unterschiedlich. Und bei der heterozygoten Form gibt es quasi ein Informationsblatt, das ist kaputt, und ein Informationsblatt, das funktioniert noch. Und bei der homozygoten Form sind beide Informationsblätter kaputt. Das ist viel, viel seltener. Mhm. Führt dann aber tatsächlich auch dazu, dass die betroffenen Patientinnen dann auch schon in jungen Jahren mit Anfang 20 Herzinfarkte erleiden. Mhm. Was ich auch als indirekten Beweis dafür sehe, dass hohe LDL-Spiegel zu den jetzt auch mehrfach schon angesprochenen Erkrankungen.
Und diese Extrembeispiele werden ja teilweise auch mit speziellen Blutwäschen behandelt, halt mit Dialyseverfahren, und da wird das Fett quasi aus dem Blut rausgefiltert, das Cholesterin, um das zu senken, ist ein ganz interessanter Ansatz, damit man wieder normale Level eigentlich bekommt, und dadurch kann man dieses extreme Risiko, was da ist, auch wieder senken.
Ja, da habe ich auch was Lustiges aus dem Studium. Wir haben uns im fünften Semester in der klinischen Chemie auch selber Blut abgenommen, und ich war da kurz vor der Vorlesung oder diesem Seminar bei einer großen Burgerkette und habe mir da die Pommes mit Mayo und Burger reingezogen. Ja, und dann habe ich nur gesehen, dass sich in diesem Röhrchen so die Hälfte von der Flüssigkeit als Fett dargestellt hat. Doch, es war wirklich danach, nie wieder da, wäre jetzt auch übertrieben, aber ich habe jedes Mal mit schlechtem Gewissen an der Kasse gestanden, muss ich sagen. Ja.
Naja. Vielleicht sollten wir uns mal vor die Kette setzen mit so einem Testmobil, oder vorher, nachher. Vielleicht können wir damit das Essverhalten modifizieren. Genau.
Wobei die Klageanwälte sehr schnell wahrscheinlich sind.
Wahrscheinlich, ne? Dann wäre die Podcast wieder vorbei, bevor angefangen
hat. Das wäre sehr bitter, genau.
Wir können festhalten, dass ein hoher Cholesterinwert zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt, zu Herzinfarkten, zu Schlaganfällen und auch zu Erkrankungen der Beingefäße. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Main Message eigentlich unserer Sendung, und das ist auch wichtig, was wir transportieren wollen, ist, dass in dem Film Die Cholesterinlüge behauptet wird, dass ein LDL-Spiegel im Blut, der hoch ist, keinen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Ja. Und das ist natürlich falsch. Und das ist eigentlich gut belegt, zum einen in den Studien mit den Medikamenten, aber auch in Studien, wo man die Bevölkerung in der Breite untersucht hat, die Werte gemessen hat und die über viele, viele Jahre nachbeobachtet hat, einfach gesehen hat, dass die mit den hohen Spiegeln auch einfach mehr Herzinfarkte haben, mehr Schlaganfälle, mehr verstopfte Beinarterien.
Da fallen mir zwei Sachen ein. Erstens, man kann doch durchaus noch Arte gucken, da gibt es schöne Sachen, Freitagsmusikdokus, ich bin ein großer Fan. Und zweiter Punkt, wer kommt in Frage dann tatsächlich da in dem Fall, wenn er betroffen ist wahrscheinlich?
Ja, genau, also auch ein Punkt, ne, in dem Film, was suggeriert wird, ist, dass die Pharmaindustrie dahinter steckt, dass die quasi jeden Menschen zum Patienten machen möchte und dass die dann nur das machen, um die Medikamente abzusetzen, ohne den Leuten was Gutes zu tun. Mhm. Und es ist jetzt so, dass wir da gucken müssen, in der Therapie der Statine, welche Patienten da überhaupt in Frage kommen. Dann unterscheiden wir erstmal zwei Gruppen. Einmal Gruppen, die schon diese Erkrankungen haben, ne? Und die Gruppen, wo vordergründig gesunde Menschen vorhanden sind, die aber ein gewisses erhöhtes Risiko tragen und von einer solchen Therapie profitieren würden. Mhm. So, das eine ist die Primärprävention, also vordergründig gesunde Patienten, und Sekundärprävention, Patienten, die schon eine Krankheit haben, bei denen man Folgeschäden vermeiden möchte. Mhm. So, und das teilt man jetzt nochmal ein in Patienten, die Diabetes haben und die kein Diabetes haben, also in der Primärprävention. In der Sekundärprävention gilt die Regel, Je niedriger das LDL, desto besser. Da ist der Zielwert auch immer ganz klar definiert. Kleiner 55 Milligramm pro Deziliter. Ich weiß, sind Details, aber das ist der Zielwert. Und in der Primärprävention kommt es halt, wie gesagt, auf diese Risikokonstellation drauf an. Und da unterscheidet man zuerst, gibt es Patienten mit Diabetes oder ohne Diabetes. Bei den Patienten ohne Diabetes kann man das Risiko tatsächlich errechnen, wenn
mathematisch.
Okay. Da gibt es auch eine App.
Okay.
Von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bereitgestellt, kann sich jeder runterladen. Was braucht man dafür? Ne, man muss seinen Blutdruck kennen, man muss seine Cholesterinwerte kennen, Alter, Geschlecht, Region, in der man lebt, das ist auch unterschiedlich. Okay. Ne? Also es gibt zum Beispiel die Kollegen und Kolleginnen in Südeuropa haben ein niedriges Risiko als wir hier in Mitteleuropa zum Beispiel. Okay. Man muss wissen, ja gut, das wissen die Leute, ob man raucht oder nicht.
Sollte man mitbekommen im Tagesablauf.
Genau, oder? Und aus diesen Werten kann man dann das Risiko errechnen. Mhm. Und da gibt es dann eine Zahl, einen Wahrscheinlichkeitswert an einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall oder an einer signifikanten, also bedeutenden Engstelle am Bein zu erkranken innerhalb der nächsten 10 Jahre. Mhm. Und diesen Wert gucke ich mir an und gucke dann, wie sollte dann, ist das jemand, dem ich diese Statintherapie geben sollte? Und wenn ja, wie ist da der Zielwert? Weil der Zielwert ist nicht für jeden gleich. Da sind unsere Fachgesellschaften schon sehr differenziert mit umgegangen. Und es ist nicht so, dass ein Therapiekonzept für alle Patienten gleich gilt, sondern dass es immer individuell maßgeschneidert auf die Risikokonstellation drauf ankommt. Und bei Patienten mit Diabetes kommt es halt auf die Begleiterkrankung an, wie lange besteht der Diabetes und gibt es noch andere, zum Beispiel, gibt es noch andere Risikofaktoren, oder gibt es sogar schon Organendschäden am Auge, an der Niere etc. pp. Das sind aber Details, auf die wir jetzt hier nicht weiter eingehen brauchen.
Was ja interessant ist, du hast ja gesagt, dass es in Europa, in Südeuropa, Italien, ums Mittelmeer herum eigentlich weniger Risiko gibt. Und man vermutet ja, dass das mit dem Lebensstil vor Ort hat. Und das wäre jetzt auch vielleicht unser nächster Punkt,
wo mehr Olivenöl ist wahrscheinlich.
Mehr, also fast literweise trinken wäre wahrscheinlich gut, aber das ist zu viel des Guten. Aber wie behandeln wir denn jetzt eigentlich unsere Hypercholesterinämie? Was heißt denn, wo hätte ich das auch nochmal vielleicht gesagt, Hyper ist zu hoch, Cholesterin ist klar und Ämie ist im Blut.
Genau.
Das ist eigentlich
okay,
das,
nehmen wir mit.
Wir das mal mitnehmen, was das auch bedeutet.
Also wir haben das jetzt gemacht, wir haben jetzt einen Patienten vor uns und haben dann quasi festgestellt, das Cholesterin ist zu hoch, wie kriegen wir es runter?
Und jetzt gibt es Ansätze mit Medikamenten, aber auch Ansätze ohne. Und die sind ja erstmal die Basis jeder Fettstoffwechselstörung, dass man versucht, seinen Lebensstil zu ändern und versucht damit, das Ganze zu regulieren. Und das sollte auch jeder Arzt seinen Patienten empfehlen, außer es ist eine genetische Form. Wir können es nicht ändern oder ich habe schon einen Schaden an meinen Organen. Dann ist klar, brauche ich eine medikamentöse Therapie. Aber in diesem Szenario, scheinbar gesund, zu hohe Werte, sollte man anfangen, seinen Lebensstil zu ändern. Und das eine ist natürlich Sport und Bewegung, das wird einem ja jeder raten, das ist ja auch jedem klar, dass es gesund ist, senkt aber unser Cholesterin in der Tat nur um 5-10%. Das ist ein statistisches Mittel, das heißt, es gibt auch vielleicht Leute, da senkt es um 50%. Das kommt auch aufs Ausmaß an, aber mal so als Größenordnung. Und dann natürlich die Ernährung. Und da gibt es ja das Stichwort die mediterrane Kost.
Wobei mediterrane Kost ist ja jetzt keine Qual, man muss ja kein Vogelfutter essen, also das ist ja rezepttippmäßig schon eher was Leckeres,
oder? Am Ende kennen wir das ja alle. Ja. Am Ende geht es ja darum, wir haben, unser einer Hauptcholesterinträger ist das Fleisch.
Ja.
Und wenn wir schon vom Fleisch wegkommen und in Richtung Gemüse und Fisch gehen, haben wir einen riesen Schritt gemacht, denn wir unterscheiden auch gesättigte von ungesättigten Fettsäuren. Und das ist so, dass in tierischen Produkten die gesättigten Fettsäuren sind, die sollte man eher meiden oder gering halten und die ungesättigten Fettsäuren, die sind in Olivenöl, die sind in Fisch, die sollte man hochhalten. Man weiß, dass das einen positiven Effekt auf den LDL-Spiegel hat im Blut, also auf das schlechte Cholesterin. Und allgemein kann man also festhalten, viel Obst, viel Gemüse, wenig tierische Produkte plus Nüsse, eine Handvoll, nicht zu viel, das ist auch nachgewiesener Gut. Und dann ein wirklich guter Tipp eigentlich immer an alle, auch für alle, die zuckerkrank sind, Ballaststoffe hoch. Wenn wir die Ballaststoffe hochnehmen, können wir damit wirklich sehr, sehr positive Effekte auf den Körper bekommen. Ja. Und eine ballaststoffreiche Ernährung ist wirklich ein Grundstein für Gesundheit. Und das ist natürlich auch, warum Vegetarier häufig gesünder abschneiden als die Fleischesser. Das liegt einfach daran, dass die natürlich viele Ballaststoffe zu sich nehmen. Mhm. Und was ich Ihnen empfehlen kann, es gibt von der Deutschen Herzstiftung ein Kochbuch, gemacht für die Patienten nach Herzinfarkt. Das gibt es für einen kleinen Unkostenbeitrag online zu bestellen, wird dann geliefert, mit Rezepten zur mediterranen Ernährung, Ernährung nach Herzinfarkt. Und das ist vielleicht etwas, was einigen Hörern auch hilft, das in Praxis umzusetzen. Ja. Denn das eine ist, wenn ich jetzt sage, man soll viel Fisch essen, das andere ist ja auch, das umzusetzen und nachher Rezepte zu haben und Spaß am Kochen zu haben und sich auszuprobieren.
Ja, gut, ja, packen wir in die Infobox rein. Ich liebe den Podcast schon jetzt. Es gibt Sport, es gibt Essen, Prominente, Medizin.
Ja.
Was will man mehr?
Also, das ist unfassbar. Ich muss sagen, wir haben einen Lauf.
Auf jeden Fall. Genau. Ja, Lauf in welche Richtung? Ihr habt den Überblick medizinisch. Müssen wir noch was vorantreiben?
Naja, wir haben jetzt ja versucht mit Ernährung das Cholesterin zu machen. Was machen wir denn, wenn das nicht reicht? Ja. Dann haben wir natürlich ein Problem und wir kommen nicht immer um die Medikamente herum. Und wollen natürlich ab einem gewissen Punkt auch, müssen wir zu diesem Mittel greifen und sagen, ja, wir müssen medikamentös senken. Und da haben wir aber auch Fortschritte gemacht. Es gibt halt doch viele Präparate, die helfen können. Mhm. Und das Basispräparat, was jeder eigentlich auch kennt, ist das Statin. Mhm. Das ist ein Fettsenker, der sehr potent wirkt und das LDL-Cholesterin senkt. Wir können damit um 30-40% die LDL-Spiegel senken und haben auch nachweisen können, dass man dadurch ein längeres Überleben hat, gerade bei den Patienten, die schon einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten. Mhm. Und das ist sicherlich ein Basismedikament, auf dem wir aufbauen. Und dazu gibt es noch viele neue Medikamente, die wir jetzt in diesem Podcast auch im Detail nicht besprechen können, die aber alle in den Fettstoffwechsel so eingreifen, dass das LDL gesenkt wird und sehr potent auch gesenkt werden kann.
Das geht auch relativ schnell dann, wenn man die bekommt, oder muss man erst warten?
Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass man natürlich das ist ja eine Lebenszeittherapie, wenn man anfängt. Das ist jetzt oft nicht, was man dann irgendwie wieder absetzen kann, sondern es sind stetige Begleiter und die profitieren natürlich von Kontrollen. Engmaschigen Kontrollen, das muss der Arzt festlegen, ob nach 3 oder 6 Monaten, es kommt ein bisschen auch darauf an, wie hoch die Spiegel sind. Mhm. Und diese Kontrollen sagen einem auch, wie hoch die Dosierung sein muss, weil man will ja in einen gewissen Zielbereich, das hatten wir eben schon gesagt. Ja. Und deswegen ist es wichtig, regelmäßig zu kontrollieren und zu schauen, die Medikamente anzupassen. Mhm.
Das heißt, man muss dann hin und wieder mal zum Kardiologen einfach gehen, also trifft dann euch im besten Fall.
Ja, wenn man, auch eine Lanze für die Hausärzte brechen muss, auch ein Hausarzt kann sehr gut Fettstoffwechselstörungen behandeln. Beim Kardiologen ist man vor allen Dingen richtig aufgehoben, wenn man schon Begleiterkrankungen hat, denn dann muss man dorthin. Oder wenn der Hausarzt mit dem Latein am Ende ist und dann muss man teilweise auch zum Lipidologen. Und da hatte ich ja am Anfang schon gesagt, diese Blutwäsche, das wird dort nur gemacht und da überweisen auch die Kardiologen hin. Das heißt, da gibt es nochmal übergeordnete Zentren, wo man dann ganz spezielle Behandlungen bekommt.
Du hast im Grunde die Steilvorlage schon bekommen.
Genau, die Steilvorlage zu den Nebenwirkungen, da möchte ich voranschieben, dass es echt unfassbar ist, weil wir haben ja jetzt festgestellt, erhöhte Cholesterin- oder LDL-Spiegel führen zu Tod und Teufel. Mhm. Die Therapien dazu, ob jetzt medikamentös oder nicht, alles was senkt, bewahrt Gesundheit und lässt unsere Patienten länger gut leben.
Ja.
Unabhängig davon, wie gesagt, wie wir das senken. So, jetzt ist es aber so, dass nach einem Jahr 50% der Leute, bei denen eine Statintherapie begonnen wurde, die diese Therapie wieder abbrechen. Nach 5 Jahren sind das sogar mehr als 75%. Und das auch bei Menschen, die schon eine solche Erkrankung erlitten haben, bei denen diese Therapie besonders wichtig ist. Das hat mich wirklich schockiert.
Weil du bist ja bekannt als der Cholesterin-Exorzist. Ich kann mir quasi nicht vorstellen, dass du das akzeptieren kannst, dass das so läuft.
Ja, oder? Also ich habe, nein, das ist also Gründe dafür wurden auch genannt. Also das, woher ich die Zahlen habe, ist eine amerikanische Studie. Da sind die Kosten für die Statintherapie genannt. Das Problem haben wir ja hier in Deutschland eher weniger. Dann ist ein Problem genannt, dass viele Patienten auch viele Medikamente nehmen müssen. Und wir wissen, dass wenn Patienten mehr als 3 Pillen nehmen müssen, dass da auch die Compliance, dass die Patienten sich daran halten, dass wir ihnen raten, also nehmen die Tablette, dass die da deutlich abnimmt. Und vor allen Dingen hängt das mit den Muskelschmerzen zusammen. Das ist auch die Hauptnebenwirkung des Statins, die in der allgemeinen Bevölkerung kursiert. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass tatsächlich in auch, wie gesagt, großen Meta-Analysen gezeigt worden ist, dass circa ein Drittel der Patienten nach Beginn einer Statintherapie Muskelschmerzen entwickeln. Ein Drittel, die wirklich Statine nehmen, und ein Drittel, die gar keine Statine nehmen, aber sie denken, sie würden Statine nehmen. Placebo. Sogenannte Placebos. Ja. Genau. Und davon hat man dann Analysen gemacht und gesehen, dass nur einer von 15, der wirklich Statine nimmt, auch tatsächlich Muskelschmerzen wegen der Statine entwickelt hat.
Also
das
wenig.
Das finde ich irre.
Ja.
Über 90% nehmen Statine, entwickeln Muskelschmerzen, die gar nicht auf die Statine zurückzuführen sind. Mhm. Und man hat natürlich auch untersucht, warum das so ist. Das ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Das heißt, ich erwarte eine Schädigung, also tritt sie auch ein, unabhängig davon, ob der Wirkstoff wirklich in der Tablette ist oder nicht.
Und das ist deswegen, ja, wenn im Kegelclub darüber gesprochen wird und man die Nebenwirkungen erzählt bekommt, es ist so ähnlich wie den Beipackzettel lesen, dann fängt man an, selber auf darauf zu achten und verspürt diese Symptome. Und das ist auch nichts Schlechtes, sondern es ist ein allgemeiner psychologischer Effekt, den jeder treffen kann.
Ja. Ja. Genau, und deswegen haben wir Kardiologen uns überlegt, wie wir das irgendwie, wie wir diesem Problem begegnen können. Mhm. Und deswegen gibt es das Konzept der Statin-Challenge. Das bedeutet, dass wir, wenn jemand über Muskelschmerzen klagt, wir nicht direkt aufhören und sagen, ja, ist das Statin, wir setzen es ab, sondern wir haben da mehrere Möglichkeiten. Wir können ein Statin erstmal pausieren und dann mit einer niedrigen Dosierung nach ein paar Wochen wieder starten. Mhm. Oder wir wechseln das Präparat. Es gibt ja viele verschiedene Statinpräparate, die man dann nehmen kann, auch dann wieder in niedriger Dosierung. Und es gibt natürlich auch Hinweise darauf, ob es dann tatsächlich durch das Statin verursacht ist oder nicht. Also wenn das direkt nach Initiierung, also Beginn der Statintherapie, anfängt mit den Schmerzen, dann ist es eher wahrscheinlich, wenn es in beiden größeren Muskelgruppen vorkommt. Also ne, dann zum Beispiel bei Unterschenkel ist ganz typisch, dass es in beiden Unterschenkeln vorkommt und dass die Schmerzen nach Beendigung der Therapie dann wieder deutlich besser werden. Das sind also so Hinweise für uns als Behandler, dass wir es tatsächlich mit einer richtigen Schädigung zu tun haben. Und das ist, wie gesagt, selten. Und es ist überhaupt nicht zu rechtfertigen, mit der guten Wirkung diese Therapie einfach unselektiert zu beenden.
Ich möchte noch mal eine kleine Anekdote einwerfen. Es gibt ja in Amerika das Fire and Forget Schema. Das heißt, wir geben bei den Patienten, egal wie hoch der Cholesterinspiegel ist, eine möglichst hohe Dosierung und bei jedem die gleiche. Und wir haben ja das Treat to Target hier in Deutschland, in Europa, wo wir eigentlich sehen, wir wollen die Dosierung in den Zielbereich bringen und die adäquate Dosis wählen. Und meiner Meinung nach ist natürlich eine zu hohe Dosierung macht meistens mehr Nebenwirkungen als eigentlich Wirkung. Und deswegen ist ganz wichtig, was der Hanno gesagt hat, dass jedem auch klar wird, dass wir die adäquate Dosis wählen müssen. Und dann haben wir auch weniger Nebenwirkungen. Und wenn wir zum Beispiel eine Statindosierung verdoppeln, verdoppeln wir nicht den Effekt auf das LDL-Cholesterin in der Senkung, aber wir verdoppeln die Nebenwirkungsrate. Mhm. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass man eventuell mit einer Dosisreduktion schon den Patienten ihre Beschwerden auch lindern kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message. Erstens, nicht jeder bekommt Muskelschmerzen. Ja. Zweitens, wir können durch eine Dosisreduktion auch diese Muskelschmerzen verbessern oder mit einer Wechsel eines Präparats. Ja. Und es gibt auch andere Präparate, die gar keine Muskelschmerzen machen, aber das Cholesterin sollte runter.
Ja, genau. Eine weitere Nebenwirkung, die auch im Film genannt worden ist, ist die Demenzentwicklung. Hm. Da gab es auch eine große Studie, wo ca. 5000 Patientinnen teilgenommen haben, bei denen man über 42 Monate Placebo oder ein Statin gegeben hat und immer in verschiedenen zeitlichen Abständen von mehreren Monaten einen Demenztest gemacht hat. Mhm. Und es gibt keinen Unterschied zwischen beiden Gruppen.
Und ich habe dir jetzt auch schon über 3 Jahre Statine gegeben und du hast auch noch keine entwickelt.
Genau. Neben meinem Antidepressiva einfach im Tee gemischt.
Wo bin ich hier reingerannt?
Gute Frage. Genau. Und dann noch eine Nebenwirkung ist tatsächlich auch wahr. Wir müssen ja auch sagen, was wahr ist. Wir sind ja nicht die Anwälte der Statine, sondern wir müssen berichten, wie der Stand der Dinge ist, ist, dass Patienten mit sehr niedrigen LDL-Spiegeln, unabhängig davon, ob die LDL-Spiegel jetzt natürlich niedrig sind oder ob die durch Medikamente niedrig geworden sind, dass da Patienten deutlich mehr Diabetes entwickeln. Mhm. Aber, und da gilt dann auch wieder das Prinzip, nachdem sowieso all unsere Medikamente und ärztlichen Maßnahmen bewertet werden, ist das Nutzen-Risiko. Mhm. Und da ist es so, dass die Statine da auch wieder deutlich die Nase vorn haben. Das Risiko von Diabetes zu entwickeln ist da, 1 zu 100, 1 zu 200 ungefähr. der Nutzen des Medikaments, kein Schlaganfall, keine Affenbeine, wie du das mal formuliert hast, kein Herzinfarkt zu bekommen, ist 1 zu 10 ja. beziehungsweise 1 zu 20. Und das ist ein Verhältnis, das ich jeden Tag kaufen würde.
Ja, lebensverlängernd. Ich habe noch eine lustige Geschichte. Und zwar, meine Frau kommt ja aus Finnland, jetzt wissen es alle. Und
gegrüßt sei sie hiermit.
Ihre Tante hat auch zu hohen Cholesterinspiegel. Und man ist ja als Arzt immer auch der Familienarzt, da kommt man nicht drum herum, da haben wir zu bestätigen. Also man behandelt die ganze Familie, alle Freunde, alle Bekannten, auch um sieben Ecken noch mit.
Achso, und das so, heißt, Weihnachten kann anstrengend werden.
Du ja. bist okay. ja Arzt. Und dann kommt, egal, eine Frage zum Dach.
Ja. Und ja, muss man auch. Aber wo ich hinaus wollte, ja. ist, sie hat irgendwann sich eine Margarine gekauft in Finnland, um das Fett zu senken. Und da ist mir eingefallen, dass wir die in Deutschland ja auch mal hatten. Und ich erinnere mich an Dieter Bohlen, wie er Bezell bewarb.
Hat Dieter Bohlen für Bezell bewarb?
Ja, und jetzt kommt der Clou der Geschichte. Das wirkt ja auch. Also man kann damit die LDL-Spiegel ganz gut sogar senken mit diesen Margarine, wo bestimmte Fettsäuren drin sind, die protektiv wirken, also schützend wirken. Ja. Und das Witzige ist aber, in Deutschland musste man das vom Markt nehmen, weil es ein Arzneimittel ist. Und man hat deswegen es eigentlich in der Apotheke verkaufen müssen. Das hätte die Kosten für diese Margarine, die eigentlich einen guten Effekt hat, deutlich nach oben getrieben. Und so ist das Ganze wieder vom Markt verschwunden. Und in Finnland, wie man sieht, werden so Produkte immer noch im Supermarkt verkauft.
Das heißt, ich sehe schon, wir haben ja auch eine feste Rollenverteilung. Du bist der Mann mit den lustigen Geschichten. Und ich habe nichts erlebt und versenke meine Nase mit irgendwelchen komischen Studien drin. Ja, das ist genauso umgekehrt wie in der Realität, aber so ist das manchmal im Leben.
Schön für mich, ich kann von beiden profitieren. Also
auf jeden Fall. Genau, ich hätte da eine Sache, die mir tatsächlich noch ein bisschen wichtig ist, zum Abschluss. Mhm. Weil, wie gesagt, dieser Aspekt der Rolle der Pharmaindustrie wird da sehr im Film deutlich hervorgehoben. Und da muss man halt sagen, ja, unser medizinisches System ist nicht losgelöst von unserem Wirtschaftssystem. Wir leben in einem System, das können wir nicht ändern. Wir würden es uns in der Medizin natürlich wünschen, aber die Entwicklung von medizinischen Maßnahmen, also sprich Medikamenten oder auch Schrittmachern in meinem Fall, Herzklappen in deinem Fall, kostet Geld. Und das ist Geld, das viel, nicht ausschließlich, aber auch viel von privaten Unternehmen getragen wird. Also, ich habe da Zahlen gefunden, was da so eine Entwicklung von einem Medikament kostet, zwischen 50 Millionen, was ich für relativ wenig halte, bis hin zu 2 Milliarden Euro.
Okay.
Irgendwo damit in der Mitte liegt die Wahrheit, nehme ich mal an, je nachdem, wie aufwendig das ist. Und natürlich hat diese Firma, die so viel Geld in die Hand nimmt und auch so viel für die Entwicklung bezahlt, auch ein gewisses Interesse daran, dass dieses Medikament auch benutzt wird. Aber natürlich agieren diese Pharmaunternehmen nicht im luftleeren Raum, im gesetzlichen Raum. Es gibt hier sehr, sehr strenge Arzneimittelrechte, Arzneimittelgesetze, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, die Zulassung vor allen Dingen nach dem Prinzip des Nutzen-Risikos bewerten. Und da werden alle Daten aufs Penibelste geprüft. Ich finde, gerade in deinem und meinem Bereich, also in der Device-Therapie, haben wir mit Herzschrittmachern und Herzklappen, die mittlerweile über die Leiste ersetzt werden können, viel erreicht. Mhm. Und dieses viel Erreichte wäre ohne die Unterstützung der Industrie niemals so weit gekommen. Da bin ich mir ganz sicher.
Was der Hanno sagt, das ist ja auch das, was der Film mit uns als Experten macht. Er macht uns wütend, weil er desinformiert. Er nimmt falsche Informationen und Behauptungen, die nicht belegbar sind, und macht den Leuten Angst und führt zu einem großen Schaden. Mhm. Und wenn so ein Film auf Arte läuft, erreicht er auch ein großes Publikum. Wiederum dieses Publikum erzählt ihren Freunden und Bekannten, was los war. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man hier so die Aufklärung so wichtig ist.
Lars, wir haben das ja jetzt auch einem Laien erzählt. Mhm. Ne? Was hast du mitgenommen?
Man sollte auf seinen Cholesterinwert achten und den gegebenenfalls regulieren lassen, wenn der nicht in Ordnung ist. Also einfach mal Blut abnehmen, das muss man nicht selber machen, wie du wahrscheinlich jetzt im Studium, sondern kann man zu Fachpersonal gehen, glaube ich. Aber dann kann man es in den Griff bekommen, wenn man da ein Problem hat. Ich habe noch ein paar Dinge, die ich mitgebracht habe. Wir haben in verschiedenen Internetforen, unter anderem gibt es da zum Beispiel Leben mit Vorhofflimmern, da ist das Herzzentrum, oder wie wir sagen, also das heißt ja Kooperatives Herzzentrum Beidseit des Rheins.
Puh. Zungenbrecher.
Schwierige Nummer, deswegen Stefan Raab hat auch mal abgekürzt. Also wir können das ja auch machen, irgendwie KHBDSR oder so ähnlich.
Das hast du aber gut gemacht.
Dauer-Podcast-Sendung.
Genau, das wird oben eingeblendet. Dauer-Podcast-Sendung.
Bewerbung durch Produktplatzierung, würde ich sagen.
Ja, das können wir gar nicht, verdammt. Ihr dürft das nicht.
Bezell, habe ich gesagt.
Bezell, ja, ich habe von einer großen Burger-Kette gesprochen.
Du kriegst kein Geld am Ende der Sendung.
Ja, ich dürfte das doch theoretisch, oder? Und wir teilen das dann einfach.
Ja, wir teilen das.
Mal gucken. Na, gut, also Christina Breuer hat eine Frage gestellt im Forum. Das können wir uns sowieso angewöhnen. Menschen, die uns schreiben wollen, können das sehr, sehr gerne machen. Auch direkt über unsere Kanäle, Instagram, LinkedIn, Facebook. Also, Christina, sie hat geschrieben, ich habe da gleich was. Vor 5 Jahren VHF, also Vorhofflimmern, diagnostiziert. Können wir gleich auch noch mal kurz sagen, was das vielleicht ist. Verdacht auf WPW-Syndrom. Hat sich während der Ablation nicht bestätigt. Deshalb Einstellung auf Flecainit.
Flecainit.
Ja. Nach 5 guten Jahren ohne Flimmern beginnt es jetzt wieder. Was habe ich jetzt für Optionen? Sie ist 53 Jahre alt und wegen Lungenfibrose bereits früh pensioniert und sie bedankt sich schon mal.
Wir senden schöne Grüße.
Unbedingt, Christina.
Was ist Vorhofflimmern? Das ist eine elektrische Störung in der Vorkammer des Herzens, die zu einer chaotischen Stromweiterleitung führt und damit zu so flimmerartigen Wellen. Und was wir eigentlich immer brauchen, ist ja, dass die Vorkammer sich quasi das Blut, sagen wir mal, harmonisch entleert in die Hauptkammer. Das passiert nicht mehr. Und es kommt zu schnellem, unregelmäßigem Puls, Herzstolpern, Herzrasen, Luftnot, zu Unwohlsein, Schwindel bis hin zu Ohnmachtsattacken. Das kann auch passieren. Okay. Und es ist eine Volkskrankheit. Also es haben ganz, ganz viele Leute. Es ist nicht akut lebensbedrohlich, aber sehr, sehr störend und senkt die Lebensqualität ganz stark. Mhm. Und wie man hier sieht, ist ja schon mal versucht worden, etwas zu veröden. Man hat ihr Medikamente gegeben. Das Flecainit, jetzt geht es weiter, was diese Erkrankung auch charakterisiert. Es ist eine Erkrankung, die eigentlich immer oft weitergeht. Mhm. Und in ihrem Fall mit der Lungenfibrose, muss man sagen, sind andere medikamentöse Optionen relativ eingeschränkt, weil die Medikamente, die wir noch haben, auf die Lunge auch negativ wirken können, das Amiodaron. Mhm. Aber sie wäre sicherlich jemand, der von einer Ablation, also einer Katheterverödung profitieren würde. Mhm. Hanno, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie das funktioniert.
Ja, genau, man hat das ja auch jetzt öfter in den Medien. Ich muss immer grinsen, wenn ich da von einer Herzoperation lese. Mhm. Ein Dortmunder Spieler, der Wolf, hatte das, glaube ich, letztens auch, Herzoperation. Und dann stehen die am nächsten Tag wieder auf dem Platz und man denkt so, Herzoperation, Fußball am nächsten Tag.
Wie funktioniert sowas?
Genau, also die Ablationsbehandlung ist quasi, wie du schon gesagt hast, eine Verödung der Stellen im Herzen, wo das Vorhofflimmern entsteht. Mhm. Und der sehr große Vorteil ist, wir müssen natürlich den Brustkorb nicht eröffnen oder so, sondern wir können ganz elegant uns über das Gefäßsystem Zugang zum Herzen verschaffen können, an diese Stellen mit sogenannten Kathetern hingehen. Das sind lange Plastikschläuche, wenn man so will, und können dort quasi eine Narbe verursachen. Mhm. Und diese Narbe legt dann diese Stelle elektrisch still. Das kann man durch Kälte machen. Da wird dann diese Stelle bis zu minus 70 Grad runtergekühlt. Ja, also das ist schon ordentlich, muss man sagen. Oder man kann die elektrischen Strömungen messen und da, wo das Vorhofflimmern ist, gezielt mit Strom die Narbe erzeugen, was genau den gleichen Effekt hat. Also auch diese beiden Methoden sind als gleichwertig anzusehen. Das ist in vielen Studien, Fire and Ice war da zum Beispiel eine große, nachgewiesen worden, dass beide Methoden zum selben Erfolg führen. Und in dem Fall unserer Patientin würde ich das definitiv raten, weil das Amiodaron in ihrem Fall, wie du schon gesagt hast, Dennis, mit der Lungenfibrose einfach, man muss es sagen, wie es ist, Gift ist. Mhm.
Ganz wichtig, diese Eingriffe werden in einer Narkose gemacht, in einem tiefen Schlaf. Mhm. Sonst ist es so wie ein Kalippo zu schlucken, 70 Grad, also, minus 70 Grad
am Herzen,
Gehirnfrost. Ja. Deswegen, also für alle, die es zuhören, es ist doch ein schonender Eingriff durch die Narkose. Ja. Und ich sehe schon, wir haben ja Vorhofflimmern auch viele Fragen bekommen. Ja,
absolut, irgendwie scheint das ein Trendthema zu sein.
Wir werden, glaube ich, nicht darum herum können, einen absoluten Spezialisten demnächst einzuladen, den Professor Mark Horlitz, unseren Chef.
Wir sitzen an der Quelle.
Der ist quasi
umso besser.
Der Kölner Superstar der Vorhofflimmer-Ablation. Und ich glaube, wir werden mal ein Special machen zu dem Thema, weil es so viele Fragen gibt, und ihn einladen.
Das ist dafür
eine gute Idee.
Ja, auf jeden Fall. Dann bauen wir hier wieder unser Setting auf und dann
kommt ein Stuhl mehr dazu.
Auf jeden Fall, ja. Ja, stehen da noch ein paar da. Das geht ja. Wir sollten das generell wiederholen, finde ich.
Das, ja. Es war ein guter Start, würde ich sagen. Und ja, ich bin gespannt auf die Resonanz. Ihr müsst auf jeden Fall das liken und teilen, Freunde, damit wir wiederkommen.
Und im besten Fall haben die Leute auch noch was mitgenommen.
Ja,
wir haben noch Themen ohne Ende. Wir haben ein bisschen was dazu beigetragen, dass die Statine jetzt nochmal oder das Cholesterin nochmal mehr in den Fokus rückt.
Genau. Das Ziel muss sein, Autogrammkarten.
Würde ich sagen, Autogrammwünsche sollten an uns gerichtet, also das, an euch beide hauptsächlich.
Aber es macht man nicht Selfies heutzutage?
Ja, stimmt,
hast du vielleicht recht. Also ich meine, du bist jetzt auch alt.
Ich bin alt, ja, das kommt wieder
raus. Aber heutzutage ist das Autogramm das Selfie.
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Wobei, die waren noch hochgehandelt. Ich war am Samstag in Bonn auf dem Flohmarkt in den Rheinauen. Da gab es tatsächlich
von
noch...
Von uns Selfies gesehen.
Genau, da war ein Stand mit Bundesliga-Profis als Autogrammkarten und ihr beide waren natürlich auch dabei. Sehr habe ich direkt mal 10 gekauft, weil ich wusste, es gibt ja einen Podcast und die Popularität steigt natürlich extrem.
Ist eine Wertanlage, habe ich mir sagen lassen.
Unbedingt, statt Gold.
Ja, statt Gold mindestens. Aktien war gestern.
Ja, ja, ich finde, mit dem Finanztipp sollten wir im Grunde die Runde schließen, oder?
Ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, genau. Danke fürs Zuhören und gerne Fragen stellen. Das ist alles möglich über soziale Medien oder sonstige Kommunikationswege. Danke, Hanno. Danke, Dennis.
Danke, Lars, für die Moderation.
Sehr gerne.
Wir sehen uns wieder.
Unbedingt. Bis dann.
Bis dann.
Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Folgt dem Herzzentrum gerne bei Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn.